Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon
489 523 05. Immer mittwochs um 21 Uhr. 489 523 05.
Guten Abend. Sie hören die Gegensprechanlage auf Radio Lora 92,4. Im Kabel hören Sie uns unter 96,75 und im Internet live unter www.lora924.de. Lora als Buchstaben, 924 als Zahlen. Unser heutiges Thema ist ein Jahresrückblick und die zunehmend soziale Kälte in München. Sie können gerne, das haben Sie im Jingle schon gehört, anrufen, Fragen stellen. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer. Das ist 089 4895 2305. Ich wiederhole es. 4895 2305. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit. Der Felix schaltet Sie dann in die Sendung. Ja, heute zu Gast ist im Studio ist David Herzog.
Hallo.
Hallo David. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, ein paar kennen mich hier schon. Es wird langsam langweilig. Ja, ich bin David, bin bei der Interessengemeinschaft der Erwerbslosen. Das ist ein kleiner Selbsthilfeverein, der versucht, im Hartz-IV-Bereich, aber auch im Sozialhilfebereich oder auch bei älteren Menschen hilfreich zur Seite zu stehen und gemeinsam mit den Menschen sich manchmal gegen die Behörden auch zu wehren und manchmal sich nur zu streicheln und zu sagen, uns geht so schlecht. Dann, was mache ich sonst noch? Arbeite ich für einen Jugendhilfeträger und berate da so ein bisschen die Sozialpädagogen, wenn die rechtlich nicht weiter wissen.
Was machst du da?
Naja, das ist auch mehr so rechtlich. Also sprich, wenn halt die Familien, die betreuen, das meistens sind die Roma-Familien, aber auch deutsche Familien, weil also auch die München-Mitte sozusagen Zuständigkeit für den Jugendhilfebereich bei diesem Träger liegt. Das ist Madhouse. Ist auch politisch durchaus rührig, weil natürlich die Sinti und Roma es ganz besonders schwer haben, bereits seit Jahrhunderten in Mitteleuropa, aber auch ganz besonders in Deutschland, wenn man an die jüngere Geschichte denkt. Und ja, auch da gibt es, sage ich mal, noch viele Überlebende und viele Kinder von Überlebenden. Und man merkt deutlich, wie diese Shoah und dieser Holocaust nachwirken durch Generationen hindurch. Mir ist das vor ein paar Wochen erst sehr bewusst geworden, als im Lehmbachhaus, im Künstlerhaus, eine große Veranstaltung war mit Nachfahren. Aber auch, also der eine war 48 geboren, der andere hatte Auschwitz noch erlebt. Ja, und das, wie soll ich sagen, waren in einer gewissen Weise gebrochene Menschen, obwohl sie so alt waren. Und man hat gemerkt, dass dieser Bruch, der da entstanden ist, nie wieder gerade zu rücken war und sein wird. Und das sollte sich Deutschland und wir alle nochmal genau vor Augen führen. Nicht deswegen, weil wir dafür verantwortlich sind, sondern deswegen, weil ich es so unglaublich finde, wie das NS-Regime ganze Generationen zerstört hat und uns über die Auswirkungen darüber, die heutzutage uns alle noch nachwirkend betreffen, sehr bewusst sein.
Wie sieht eine konkrete Förderung da aus?
Schwierig.
Ja, also es gibt mal banal. Ja.
Es gibt inzwischen natürlich also ganz, sagen wir es mal so, einen immer noch zu niedrigen Personalschlüssel. Wir haben eine dann doch etwas größere städtische Förderung nach einem mehrjährigen, ja, nicht immer nachvollziehbaren in den Sozialausschüssen und Rechnungsausschüssen des Stadtrates, nicht immer nachvollziehbare Finanzierung aber da gefunden. Und es ist natürlich immer so, dass sowas politisch verpackt wird. Also wenn man dann so ein, beispielsweise wie jetzt das Infozentrum Migration und Arbeit, wo der Savasch tätig ist, und hervorragende Arbeit seit mehr als 5 Jahren leistet mit ostbulgarischen oder auch aus Südosteuropa meistens stammenden Migranten. Bis du solche Förderprojekte irgendwo mal im Stadtrat durch hast, musst du meistens dann auch noch sage ich mal, einen Sicherheitsdienst beispielsweise bezahlen. Also es wird im selben politischen Paket im Stadtrat mitbeschlossen, dass der Sicherheitsdienst, den davor die Theatergemeinde dort mit unterfinanziert hat, mit anderen gemeinsam, jetzt durch die Stadt München bewilligt wird. Und der Sicherheitsdienst ist jetzt nicht so ein Kuscheldienst wie der, über den man sich ja noch streiten kann von der Stadt München, sondern es ist schlicht und einfach ein privater Sicherheitsdienst. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe früher so sehr gerne Terence Hill und Bud Spencer geguckt, aber die sahen viel sympathischer aus als dieser komische Hilfs-Sheriff.
Warum braucht ihr einen Hilfs-Sheriff überhaupt?
Der Michael Grill fühlt sich ein bisschen bedroht in seiner Theatergemeinde vor den schlimmen Bulgaren und Rumänen, weil er hat selber eine Petition mit unterzeichnet, in der er geschrieben hat, dass seitdem diese Bulgaren und Rumänen da unten immer rumlungern, so viel Ungeziefer am Haus ist. Also er meint schon Ungeziefer, also er meint jetzt nicht die Bulgaren damit, das würde ich ihm nicht unterstellen, also er wollte nicht beleidigen, aber er hat das Wort Ungeziefer benutzt. Ja. Mich ganz persönlich hat die Sprache ein bisschen an den Stürmer erinnert, muss ich auch wirklich jetzt nochmal so unterstreichen, aber er war sich sicherlich nicht bewusst, was er da eigentlich unterzeichnet. Sagen wir es mal so, die Naivität möchte ich ihm als ehemaligen TZ-Chefredakteur dann doch noch unterstellen.
Seid ihr im gleichen Haus praktisch?
Na, Nachbarn, sagen wir es mal so, 3-4 Häuser entfernt. Aber es gibt da so eine kleine Bürgerwehr, die hat sich zu einem e.V. zusammengeschlossen. Ich möchte den Namen jetzt an der Stelle nicht sagen, aber einzelne Unternehmen sind da mit dabei und eins davon ist die Theatergemeinde. Also in persona, muss ich sagen, nicht die Theatergemeinde selber, sondern der Leiter, Michael Grill. Und die haben sich es halt dort zur Aufgabe gemacht, sozusagen für Sauberkeit und Ordnung, weil die Geschäftsbetriebe dort subjektiv gestört werden durch die herumlungernden Tagelöhner, die dort an der Ecke stehen und jeden Morgen sozusagen auf die LKWs warten, die sie dann schnell einpacken, auf irgendeine Baustelle fahren oder auch sehr gerne in teure Hotels, wo sie dann mal schnell eingesetzt werden für ein paar Tage. Aber wie, sie sind 3 Tage krank, dann werden sie sofort rausgeschmissen. Und meistens werden sie auch nach Zimmeranzahl bezahlt, die sie dann zu putzen haben in 20 Minuten 3 Zimmer. Einfach nicht möglich, weil jeder, der schon mal einen Roomservice gemacht hat. Ja. Mhm. Also so wird der Mindestlohn dann an vielen Stellen untergraben. Aber auf dem Papier natürlich eingehalten. Also Hilton oder Sheraton würden es sich niemals sagen lassen, dass sie Schwarzarbeiter anstellen, sozusagen. Mhm.
Welcher Bereich fördert euch dann das Sozialreferat?
Also, nee, das ist schon eine städtische Förderung. Letztlich ist ein Teil der Verwaltung im Sozialreferat tatsächlich auch für die Vergabe letztlich aber nur der Gelder zuständig. Manchmal glauben sie, sie seien auch die Entscheidenden, aber ab 6.000 Euro entscheidet ohnehin allein der Stadtrat von Jahresförderung. Okay. Und das muss natürlich dann auch durch 1 bis 2 Ausschüsse, also immer an so einer Förderung beteiligt ist natürlich der Rechnungsausschuss und natürlich auch der entsprechende Fachausschuss. Das kann in unserem Fall der Sozialausschuss sein. Und darüber hinaus müssen natürlich dann gewisse Beschlüsse durch die Vollversammlung, wobei das wird dann nur einmal im Jahr, meistens im Dezember, so ein Beschluss gefällt über den Haushalt. Und da ist dann eben auch so, also werden hunderte von Paketen beschlossen, aber halt auch die Förderung für irgendeinen kleinen Verein oder für, sage ich mal, einen Jugendhilfeträger mit 20, 30 Mitarbeitern, die der Alexander Diepold da jetzt aufgebaut hat beim Erdhaus.
20 bis 30 Mitarbeiter?
Ja, er schlagt mich tot, so knappe 20, würde ich sagen.
Und ihr unterstützt speziell?
Also Madhouse ist ein Projekt, das Alexander Diepold vor weit mehr als 20 Jahren aufgebaut hat. Mhm. Ursprünglich kam das Ganze so ein bisschen aus dem Anti-Gewalt-Training mit jungen Männern. Und es gab damals, wie diese Idee entstanden ist, den Titel Madhouse das zu nennen, weil es ja eigentlich auch wirklich so ein bisschen verrücktes Haus ist, wenn man sich so vor Testosteron strotzende junge Männer halt nur mal so vorstellt.
Ja, klar.
Und ja, er hat zunächst mal selber angefangen, mit den Leuten zu arbeiten und macht aber inzwischen für eine ganz große, also er selber ist Sinto, aber auch eine ganz große Gemeinde der Sinti, aber auch der Roma hat er sehr viel getan. Das weiß die Gemeinde auch und deswegen ist er, sage ich mal, eine Größe nicht nur in Bayern, sondern auch in Deutschland, innerhalb der Sinti. Er ist sehr gut angesehen, das will was heißen bei den Menschen dort. Und es ist ja auch für uns eigentlich so spannend, weil seit Jahrhunderten leben diese Menschen in unserer Gesellschaft, sprechen perfekt Deutsch. Die meisten von uns würden sie gar nicht erkennen auf der Straße. Ich schon, ich habe ein bisschen Blick dafür inzwischen, manchmal auch nur, kann auch daneben liegen. Aber ich finde es so spannend, dass die eine ganz eigene Kultur haben, auch ganz eigene Regeln haben, die auch teilweise nicht bekannt gemacht werden.
Ja.
Ganz gezielt nicht bekannt gemacht werden. Man kennt es auch, sage ich mal, aus jüdischem Umfeld. Weil das auch ein Stück weit schützt natürlich. Ja. Und wenn man als Volk jahrhundertelang vertrieben und auch ermordet wurde, dann muss man sich halt gewisse Schutzmaßnahmen auch einfallen lassen. Und das ist ja auch in Ordnung. Also es gibt da diverse Regeln, die sozusagen uns unbekannt sind. Mir ansatzweise ein paar, wenige vielleicht. Aber ich finde es eine hochspannende Sache, sozusagen mit fremden Kulturen ganz zu Hause arbeiten zu dürfen.
Okay. Ja, ist ja schön, dass das so klappt.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir mal die erste Musik.
Ah, ich sag vielleicht
das. Aber wir noch, sagen die Musik an.
Ja, ich wollte noch kurz. Also, es ist letztlich ein ganz altes Stück von Gil Scott-Heron. Wer Funk mag, kennt den Namen. Letztlich geht es um The Revolution Will Not Be Televised. Und ich befürchte, dass dem Wohnungsamt im nächsten Jahr oder auch vielleicht in einiger Zeit einiges noch an Wind ins Haus strömen wird. Wir haben es jetzt gerade daran gemerkt, dass viele unserer Mandanten, die leider unter den Brücken Münchens auch zu dieser Jahreszeit, und wir haben ja jetzt vorhin über soziale Kälte gesprochen, ich finde sie momentan sehr spürbar, wenn ich die Haustür einfach verlasse. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt nicht um 23 Uhr nach Hause gehen kann, sondern mich unter die Isarbrücke bewege, wo ich zwar Freunde habe und wo ich auch ein kleines Lager habe, aber wo es eigentlich mein einziger Schutzraum ist. Und jetzt finde ich dort Schilder, vor einigen Wochen so geschehen, auf denen mehrsprachig steht, dieses letzte kleine Bretterbütchen soll mir jetzt auch noch genommen werden und ich habe dort meine Sachen bis zum 29. zu räumen, ansonsten werden sie zerstört und die restlichen Obdachlosen, die dann da noch kampieren, werden auch geräumt. Und das unter sämtlichen Isarbrücken Münchens. Es war ganz gut in der Presse vertreten. Wir haben dafür gesorgt, dass Rudolf Stumpfoll, der Leiter des Wohnungsamtes München, das eben nicht so stumpfvoll durchführen konnte, wie er wollte. Und wir hören jetzt gleich dann am Ende des Stücks noch Rudi Stumpfvoll ganz höchstpersönlich. Und er sagt dort nochmal sehr schön, dass dieses Phänomen der Obdachlosigkeit einfach nicht von alleine verschwinden will. Ich finde, es war eine gute Idee, dann die Obdachlosen zu räumen. Und vor allem, wenn es ein Wohnungsamtleiter sagt, hat es nochmal ein ganz eigenes Geschmäckle, dass dieses Phänomen einfach nicht von alleine verschwindet. Dazu gab es eigentlich mal das Wohnungsamt. Jetzt hören wir mal The Revolution Will Not Be Paradise, Funky Soul.
Good evening and welcome. My name is Gil Scott-Heron. We'd like to do a poem for you called The Revolution Will Not Be Televised, primarily because it won't be.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Sehr lange in diesem Feld tätig und kann Ihnen sagen, dass wir so Phänomene wie wildes Kampieren seit ungefähr 2011, 2012 eigentlich haben. Seitdem hat sich das verfestigt, es hat sich bestätigt, dass es immer wieder Thema ist. Es verschwindet nicht.
Ja, es verschwindet nicht. Danke Felix Jakowitz, der heute die Technik macht. Es verschwindet einfach nicht. Wir bleiben unter den Isarbrücken.
Ja, also jetzt machen wir erstmal die Gegensprechanlage auf Radio LoRa 92,4. Heute zu Gast im Studio ist David Herzog und wir reden über den Jahresrückblick und über steigende soziale Kälte in München. Ja, du hast jetzt als erstes Beispiel und deiner Meinung nach das wichtigste Beispiel für den Jahresrückblick.
Vielleicht auch, weil es so frisch ist gerade. Ne?
Die Räumung der Obdachlosen, ja, wie sagt man da, Obdachlosen Schlafgelegenheiten unter den Isarbrücken. Ich glaube, das waren hauptsächlich zwei, die Wittelsbacher Brücke und die Reichenbachbrücke.
Hauptsächlich, aber es wurden letztlich an allen Brücken diese Schilder aufgestellt und letztlich ist es nach wie vor an allen Brücken verboten zu schlafen.
Mhm. Wann war dann die Räumung?
Die war am 29. November, wenn ich mich jetzt gerade richtig entsinne, genau.
29. November?
Also die wurde eigentlich so auf 8 Uhr angesetzt, aber wenn man schon mal bei einer Hausbesetzung dabei war, weiß man, dass die Bullen immer 2 Stunden früher kommen. Also Rudi Stumpfoll hat es tatsächlich geschafft, um 6 Uhr morgens höchstpersönlich dazustehen und die letzten Überreste, und es war wirklich, also was lässt man liegen, was man in so einer Situation nicht mehr braucht. Mhm. Ja. Aber er wollte es wirklich genau durchwühlen. Ich fand es faszinierend, wir haben davon Fotos, man kennt zwar nicht Rudolf Stumpfoll, aber wir wissen ja, dass das war und wir haben ja auch 5 Leute drumherum stehen gehabt. Ja. Mhm. Also es ist schon faszinierend, wie sehr sich ein Wohnungsamtleiter vor Ort einsetzt, wenn es um die Räumung geht. Aber er musste natürlich jetzt auch, weil das halt nicht so Stumpfoll, ob trotz 2 Stunden verfrüht des Anfangs um 6 Uhr morgens am 29. November, kann man sich vorstellen, dass es auch ein bisschen kühl ist. Aber sie waren sehr eifrig und hatten es gut organisiert, also circa 80 oder ich weiß es nicht, 50, 20 in orangener Kleidung städtische Mitarbeiter, von denen ich manchmal auch ausgegangen bin, aber das ist wirklich gemutmaßt, dass sie auch ein Eurojobber, also dass sie verpflichtet worden sind. Mhm. Wäre natürlich hübsch, wenn wir da jemanden finden. Also wenn jemand da mit dabei war, der sozusagen sanktioniert worden wäre nach dem Sozialgesetzbuch 2, wenn er das nicht gemacht hätte, dann möge sich bitte unbedingt bei mir melden, weil das fände ich nochmal eine ganz eigene Neuigkeit. Ja, und dazu waren dann nochmal so, wie man das halt so kennt von so politischen Einsätzen, und München hat ja auch extrem viel Angst, das heißt, da kommt dann auch immer ganz viel grüne Polizei mit und die waren aber alle ganz friedlich, obwohl auch durchaus, sag ich mal, Protestierende dort waren, was ich also ganz großartig fand, dass die Menschen dort das eben nicht so einfach mit sich machen lassen und zumindest Schilder gemalt haben, auch in ihren Sprachen und auch auf Deutsch, sodass es wirklich jeder verstehen kann, dass sie hier jetzt gerade rausgeschmissen werden, und zwar eigentlich von dem Letzten, was man noch nicht mal als menschenwürdig bezeichnen kann, aber auch das soll ihnen genommen werden mit der Begründung, es hätte eine Brücke gebrannt mehrmals. Ja, das stimmt. Bei einem Fall ist noch nicht geklärt, ob das nicht
Fremdeinwirkung war. Es hätte unter der Brücke gebrannt oder die Brücke gebrannt?
Nee, die Brücke hat tatsächlich mehrmals gebrannt. Es gab insgesamt 3 Vorfälle, denke ich. Mhm. Im Verlauf des Sommers. Es ist bei einem Fall jedenfalls völlig ungeklärt derzeit, ob das Fremdeinwirkung war, also sprich, ob da nicht möglicherweise irgendjemand von außen Feuer gelegt hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte darüber gar nicht spekulieren. Mhm. Jedenfalls hat man dann aus städtischer Sicht sehr schnell gesagt, und hier tritt ja das Wohnungsamt in einer ganz seltsamen Doppelrolle auf, die es so juristisch eigentlich gar nicht gibt, die aber seit den 90er Jahren hier in München Tradition ist. Das Münchner Wohnungsamt ist nämlich eben nicht Sozialbehörde in seiner Aufgabe der sicherheitsrechtlichen Unterbringung, also sprich der Obdachlosenunterbringung, sondern es tritt hier eigentlich als Sicherheitsbehörde, sprich als Polizei auf. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe des Wohnungsamtes, sondern wäre eigentlich die Aufgabe des Kreisverwaltungsreferates. Ja? Und eigentlich ist auch das Kreisverwaltungsreferat tatsächlich die Behörde, die dazu verpflichtet wäre, Obdachlose unterzubringen, weil es für die Sicherheit und Ordnung notwendig ist nach der Bayerischen Gemeindeordnung. Mhm. Und man hat das aber in München vielleicht auch mal aus ursprünglich, also ich will das jetzt Sabine Gschamper, in der Legislaturperioden ist die Inamtsetzung von Rudolf Stumpfoll vollzogen worden. Ich kenne auch die Konsorten noch von damals. Es war Mitte der 90er Jahre letztlich und da war das so eine ganz eigene Clique, die da auf Bürgermeisterebene agiert hat.
Ja.
Und diese Clique hat letztlich dann 20 Jahre lang die Münchner Sicherheitspolitik im Obdachlosenwesen jedenfalls durchregiert, macht es mit einer zunächst mal sehr humanen und gut aussehenden Erscheinung. Also Rudolf Stumpfoll ist jetzt nun nicht jemand, von dem man sagen könnte, er sei irgendwie ein Kinderfresser oder so. Oder man würde es ihm auf den ersten Blick ansehen, dass er keine Kinder mag oder so. Sondern ist einfach nur ein Amtsleiter, der halt seinen Job versucht zu machen und der natürlich auch mit der Unterversorgung mit sozialem Wohnraum in München ganz stark zu kämpfen hat. Und der ist ja über die letzten 20 Jahre durch die Landesregierung sehr gut aufgebaut worden. Also die ganz klare Unterversorgung mit Sozialwohnraum. Man hat also den sozialen Wohnungsbausektor seit Anfang der 90er Jahre.
Da kann die Stadt München eigentlich nichts tun.
Dafür kann sie relativ wenig. Aber sie könnte natürlich, und das empfiehlt übrigens sogar das, also das finde ich sehr interessant, es gibt eine Empfehlung für das bayerische Obdachlosenwesen der bayerischen Staatsregierung von, ich glaube, 1987. Mhm. Die ist aber nach wie vor in Kraft, weil die ist nicht durch eine neue ersetzt worden. Mhm. Und darin finden wir tatsächlich die Empfehlung der bayerischen Staatsregierung, Wohnraum notfalls zu enteignen. Mhm. Obwohl es diese wirklich gute Vorlage gäbe, das ist wirklich was, worauf man sich juristisch auch durchaus und vor allem auch politisch berufen könnte. Mhm. Ja, wurde von dieser genialen Vorlage meines Wissens kein einziges Mal bislang Gebrauch gemacht. Und wenn der Herr Stumpfoll anderer Auffassung ist, dann möge er mir das bitte nachweisen. Lasse ich mich sehr gerne eines Besseren belehren, weil wenn das auch nur einmal passiert ist, dann nenne ich die Behörde vielleicht noch nicht sozial, aber ich fange zumindest wieder ein bisschen an sie zu glauben. Ansonsten muss ich sagen, habe ich die letzten, und dann komme ich auch ein bisschen zum Ende, weil die Obdachlosigkeit zwar eins der drängendsten Probleme zu der Witterung ist, aber wir hatten vielleicht auch noch mehr in diesem Jahr, was passiert ist. Aber ich muss sagen, das, was ich die letzten 10 Jahre jetzt in der sicherheitsrechtlichen Unterbringung mit dem Wohnungsamt und mit den Direktiven und auch mit den Dienstanweisungen und mit dem, was das praktisch für Hunderte und Tausende von Menschen, die jeden Tag dort vorsprechen und eigentlich nur um Obdach bitten, um Weihnachten herum. Es gab da mal so eine Familie, die, glaube ich, das auch musste. Also ich will jetzt hier bei Radio Lora nicht zu christlich werden. Dennoch, also wenn man sich mal überlegt, dass exakt so eine Familie, Bulgaren, der Mann ging jeden Tag zum Arbeiten für seine beiden Kinder und seine Frau. Und seine Frau war im 7. Monat schwanger. Und diese Familie schlief über viele Monate hinweg im Auto. Er ist jeden Tag auf den Bau gegangen und hat schwer geschuftet und trotzdem hat es in keinster Weise gereicht und niemand hätte ihnen eine Mietwohnung gegeben, natürlich nicht. Mhm. Das Problem war, dass die Frau immer schwangerer wurde und dass der Winter nahte und ich damals gesagt habe, also zu einem Menschen, ich will jetzt den Namen an der Stelle heute mal nicht sagen, ich habe den aber hier schon mal in der Sendung erwähnt, weil das war wirklich was, was mir das Kraut ausschüttet und ich finde, dann muss jemand auch seinen Namen öffentlich zeigen dürfen. Das war ein juristischer Mitarbeiter vom Herrn Stumpfoll aus der Rechtsstelle, der nach der Darstellung dieses Verfahrens, wo ich gesagt habe, diese Frau wird mir nicht im Auto ihr Kind gebären, wurde mir persönlich gesagt, vielen Dank für dieses, also nachdem er so alle sozialen Erwägungen mal kurz mit angebracht hat. Ich meine, es gibt ja nicht nur den juristischen Wettkampf, wer jetzt mehr Paragraphen auswendig gelernt hat in der Uni. Aber als ich da kurz mal 3-4 Sätze zum Sozialen gesagt habe, kam als Antwort, vielen Dank für das fundierte juristische Gespräch, Herr Herzog. Ja? Und dann kam der nächste wieder Einstellungsbescheid. Im Ergebnis ist die Frau zu früh natürlich niedrig gekommen, leider. Es war dann November. Ende November ist das Kind gekommen mit einem angeborenen Herzfehler, weil es viel zu früh kam. Es war während der Geburt Sauerstoff unterversorgt. Und also so süß und lieb ich dieses Kind habe, muss ich leider sagen, man sieht es ihm auf den ersten Blick an. Und dafür mache ich persönlich die Dienstanweisungen von Herrn Stumpfoll verantwortlich.
Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen, würde ich sagen.
Ja.
Und dann hören wir die nächste Musik.
Wir haben jetzt den Zupfheinzen-Geigel. Das ist genau das Richtige, da geht es um Auschwitz.
All right. drei, vier Arbeitslose sehnen mir nicht gehört Kartosch im Land. In Fabrik dem Hammer glanz, liegen Kehl im Kalt vergessen. Es nimmt der Schaber sich schon fressen, gehen mir rum in Gas. Wie die Quir im Pust und Pass, wie die Quir im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir, ohne Baguette, ohne Heim. Unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen. Wasser will ich mir im Wein, gießen mir in sich herein, gießen mir in sich herein. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir, jahrelang Arbeit schwer und geschafft als mehr und mehr. Heiser Schlösser, Städtenländer, Fahrer, Heifel, Leverschwender, unser Leute, fahr es was, hungerneut und arbeitslos, hungerneut und arbeitslos. Eins, zwei, drei, vier Rottesäu marschieren wir, arbeitslose Schritt nach Schritt, und wir singen sicher Lied von der Land der Welten nahe, wo es leben Menschen freie, arbeitslos ist kein Schumant, in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land.
München sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns unter der Woche täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr im Livestream auf lora924.de.
Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Rufen Sie an
489 523 05. 489 523 05.
Guten Abend. Sie hören die Gegensprechanlage. Heute zu Gast im Studio ist David Herzog.
Und Sie müssen anrufen, weil sonst wird der Felix als nächstes dann keine Sau ruft mich an auflegen.
Genau, das mach mal. Hast du das zufällig auf dem Jingle?
Das fände ich schön.
Nein? Felix lächelt, ja.
Milde lächelt. Ja, wir machen es das nächste Mal, weil also uns ruft öfter keiner an.
Ja, ja. Jetzt hören wir aber nochmal die Telefonnummer. 089 48 95 23 05. Ich wiederhole es nochmal, 089 48 95 2305.
Und wenn Sie verhindern wollen, dass wir gruppentherapeutische Klöppelnachmittage wieder machen müssen, um gemeinsam Stricken und Räucherstäbchen anzünden, weil uns keiner anruft und wir uns unglücklich fühlen, dann rufen Sie uns bitte an. Wir halten es nicht mehr aus.
Ja, gut. Also, es geht um den Jahresrückblick 2018. Wir hatten jetzt als einen besonderen Schwerpunkt, beziehungsweise du meintest, es war für dich ein sehr großer Schwerpunkt, war die Räumung der Obdachlosenbereiche und unter den zwei Brücken, unter anderem Reichenbachbrücke und Wittelsbacher Brücke. Das war im November, hast du gesagt. Was war sonst noch in 2018 für dich gesellschaftlich oder politischer Hinsicht sehr wichtig?
Also ich tue mich immer schwer mit so Panoramanachmittagen. Ich finde es zwar ganz schön, am Sonntag kurz vor Silvester diese bei verregnetem Wetter irgendwelche ZDF-Rückblicke zu gucken, aber letztlich kann man das historisch ja jederzeit. Es ist so,
aber man kann immer zurückblicken.
Ja, ja, klar, natürlich. Dann finde ich es eigentlich sehr interessant, schon über gesellschaftliche Entwicklungen zu sprechen, was allerdings sehr schwer ist, das gegenwärtig genau anzuschauen, aber umso leichter und umso weiter entfernt es ist, umso leichter tut man sich natürlich damit. Also wir erkennen die Mode aus den 70er Jahren heute leichter als die der heutigen. Ich merke aber zunehmend einfach, dass in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten ein Murren umgeht. Und damit meine ich eigentlich jetzt nicht nur die Linke, sondern auch durchaus Pegida beispielsweise. Also es rumort in der Gesellschaft und es ist weit davon entfernt, unpolitisch zu sein, so wie es die letzten 20, 30 Jahre war. Mhm. Es ist vielleicht, also es gibt vielleicht einen gewissen, wie soll ich sagen, Politikerhass, aber es gibt keinen Politikhass. Im Gegenteil, die Menschen sind so politisch wie noch selten. Mhm. Die Frage ist, wo es hinführen wird. Mhm. Und ich spüre auch auf internationaler Ebene, dass das Ganze sehr unruhig wird und mache mir tatsächlich, also ich bin jetzt sonst wirklich kein Schwarzmaler, war immer jemand, der nicht nur an den Weltfrieden gekämpft hat, sondern auch tatsächlich daran geglaubt hat. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass das schiefgehen könnte.
Was meinst du da konkret?
Du, es sind so ein bisschen die Krisen und aber vor allem auch der neue Umgang mit diesen Krisen. Also wir haben jetzt auf internationalem Bankett, diplomatischem Bankett auf einmal Player, die aus Ho Chi Minh City agieren oder die auch aus Washington DC agieren, die für mich nicht mehr berechenbar sind und die eigentlich, also als Diplomatensöhnchen würde ich sagen, das macht man so nicht, es geht so nicht, das ist Pfui. Mhm. Ja, und das sind so gewisse ethische Grundsätze, wo ich halt sage, also die haben noch nicht mal gelernt, dass man sich am Tisch anständig aufführt.
Mhm. Und das also ist gefährlich. Also meinst du konkret Trump und den anderen Heini?
Trump und ja, das nicht, ist relativ.
Wer heißt der gerade?
Hilf uns, Felix.
Felix, wie heißt der in Nordkorea?
Der Felix. Phnom Penh heißt, oh Moment. Doch, Kimich. Ja genau, wir surfen mal.
Danke. Ja, danke.
Der Ältestenrat, die wissen sowas.
Ja, und Trump ist ja sowieso ein Unikum, muss man fast sagen, oder?
Ja, also es ist, aber... Ah, vielen Dank. Was würden wir ohne die neue Kommunikation machen? Also, kannst du das bitte nochmal sagen? Also, der heißt Kim Jong-un.
Okay.
Und der Vater hieß, glaube ich, Kim Jong-pa oder so.
Ja, also Nordkorea ist ja sowieso, da braucht man gar nicht mehr drüber reden, glaube ich, wenn man da
mal die Bilder sieht. Aber mir kommt Amerika derzeit ähnlich skurril vor. Also ich meine, die haben auch schon Sachen in die Luft gejagt in ihren Westernfilmen. Und ja. Die haben jetzt gerade, also die Nordkoreaner haben jetzt gerade offiziell ihre Bunker in die Luft, also ihre Atomtestbunker in die Luft gejagt im Sommer, aha, um die Abrüstung zu dokumentieren, während Trump irgendwie jetzt zwar großartige Versprechungen gemacht hat und auch super Bilder geliefert hat und sich beinahe schon, also es war ja fast schon Petting, was die beiden betrieben haben, ja.
Ja.
Aber irgendwie ist jetzt politisch nichts dabei rumgekommen, weil er kann zwar nett reden, meint er jedenfalls, aber es war irgendwie, also man hat halt nicht Vereinbarungen gefunden, wie es normalerweise im diplomatischen Umgang jetzt notwendig wäre. Also man findet zumindest eine Annäherung, das ist ja schon mal schön.
Ja.
Und jetzt müsste man halt im nächsten Schritt sowas machen wie Nord- und Südkorea. Also sprich, wir öffnen mal eine Grenze, wir lassen mal ein paar Familienmitglieder wieder rüber. Ja? Mhm. Also so Schritte, wo man deutlich merkt, es entspannt sich. Aber irgendwie hat er das halt nicht gelernt, dass Worte allein nicht helfen.
Ja.
Und das meine ich halt so ein bisschen mit, die Kinderstube fehlt.
Ja, ja, man merkt halt, dass Trump kein gelernter Politiker ist. Also ich finde, das merkt man jeden Tag.
Ja, auch.
Auch wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht, ich meine, ich glaube, der hat schon einmal komplett seine Regierung ausgetauscht.
Also ein Seminar für Unternehmensführung oder für Personalführung würde ich jetzt auch nicht bei ihm besuchen.
Nee, stimmt doch, oder? Also der hat jetzt fast die Hälfte der Regierung,
mehr
also, fast schon, oder?
Also ich fand es ja auch so interessant, dass heute wurde verlautbart, dass die Pressesprecher des Vatikans gerade zu dritt zurückgetreten sind. Dann habe ich mir gedacht, das war gerade in den Vereinigten Staaten genauso, wenn überall die Pressesprecher jetzt zurücktreten, wie wirkt denn das nach außen? Wie ein einziges großes Kasperle-Theater? Das Problem ist bloß, wir haben ein Kasperle-Theater, wo Kasperle und Krokodile da Atomwaffen haben.
Ja, das ist das Grundproblem.
Ja,
und auch eine Wirtschaftsmacht natürlich, das darf man auch nicht vergessen.
Also dem Iran geht es gerade gar nicht gut. Mhm. Und leidet immens unter den, also nicht nur unter 30 Jahren sowjetischer Besatzung, sondern natürlich auch unter den Peschmerga, unter den Taliban, die damals kamen. Und dann war es erst schlimm für Frauen. Davor war es eigentlich wunderbar. Also wunderbar ist vielleicht übertrieben, aber es war deutlich. Nee, es gab eine ganz andere Kultur. Ich habe mit Frauen gesprochen dort, die gesagt haben, wir haben dort Frauenverbände gehabt. Das war wunderbar. Ja. Aber als dann auch die Musik noch verboten wurde. Ich meine, es würde mir wahrscheinlich auch so wie vielen Frauen die Revolution schwerfallen, wenn die Musik verboten ist. Gott sei Dank lässt sie sich nicht verbieten. Und das konnte im Iran von großartigen Künstlern wie beispielsweise Katharina Frank, von früher noch bekannt von den Rainbirds als Sängerin, aber auch so Leuten wie Jo van der Spek, Radiomacher aus Holland, unter Beweis gestellt werden, dass sich halt Musik und Kultur nicht verbieten lassen vor Ort. Und das finde ich eigentlich immer wieder schöne und interessante Projekte, die dann so ganz lyrisch aufzeigen, durch praktische Arbeit, dass Zensur nicht hilft, egal wie sehr man die Menschen foltert. Ja.
Also, Trump in Deutschland, gab es irgendwas, was dir wichtig war? Oder?
In Deutschland?
Oder in Europa, sagen wir mal?
Ja, Europa ist eine ganz eigene Frage.
Also, na, fangen wir mal mit Deutschland an.
In Deutschland haben wir eine große Verwirrung der Parteien derzeit, finde ich. Also die Politik ist eigentlich verwirrt und versucht sich neu zu orientieren, weil sie von einem neuen Wählerbild verwirrt wurde und jetzt völlig vor den Trümmern der Republik steht und eigentlich nicht weiß, was sie tun soll. Und wenn ich dann Andrea Nahles dabei zugucke, wie sie, was weiß ich, was sie gerade auflegt als neue Werbeaktion, aber es sind so, also eine Kindergärtnerin manchmal im Kindergarten lässt sich lustigere Spiele einfallen und man glaubt ihr auch noch eher. Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht wirklich jetzt merke, dass die Politik sich deswegen bewegt, weil sie inhaltlich verstanden hat, dass sie den Leuten nicht nur zuhören muss, sondern dass die Leute dort im Bundestag eigentlich sitzen müssten. Und ob sich dieses System, diese Stellvertreterdemokratie nicht möglicherweise erledigt hat, weil ich merke, dass viele Leute, und das berichten auch viele Leute, die in den Medien arbeiten, also gerade in solchen Sendungen wie eurer, wo eine aktive Publikumsbeteiligung da ist und die Leute, die so wie ihr das schon seit 20, 30 Jahren machen, die sagen, seit 5 bis 10 Jahren auf einmal, da rufen Leute an. Man kann sich kaum retten vor Leuten, die anrufen. Ja? Und es gibt so viel Feedback, aber es gibt natürlich auch eine Kommunikation im Netz, die ist nicht immer einfach, aber ich finde, es ist absolut lohnenswert, sozusagen das, was uns stört und bewegt, gemeinsam zu diskutieren. Und noch viel lieber als virtuell wäre es natürlich live, aber man kann natürlich das Internet dazu nutzen, um globale Bezüge herzustellen. Aber für die Lokalen finde ich es immer sehr schön, auch live zu arbeiten mit den Menschen. Wo ging die Frage hin?
In Deutschland. Was
dir besonders, und in Deutschland ist die Politik derzeit sehr verwirrt.
Ja. Meinst du da das Aufkommen der AfD oder?
Naja, ich meine zunächst mal den Bundestag, der versucht, sich neu zu orientieren und sich ein neues Trimdich-Programm zu geben. Ja? Und das wirkt manchmal wirklich ein bisschen, wie soll ich sagen, also so Werbeagenturen sind halt keine guten Ausschussmitarbeiter und auch keine guten Juristen, die möglicherweise Gesetze empfinden könnten. Aber es wird leider schon echt viel outgesourced inzwischen in der Gesetzgebung, wenn man beispielsweise mal anschaut, wieso das gerade jetzt entstehende 10. Änderungsgesetz im SGB II entsteht. Ja. Also so ein durchschnittliches Ausschussmitglied im Deutschen Bundestag ist ja nicht in der Lage, 200 Seiten Papier erstens zu verarbeiten, schon allein in der Kürze der Zeit, aber zum anderen, wenn die Seiten dann wie ein Änderungsgesetz auch exakt geschrieben sind. Also da steht dann nicht letztlich nur Paragraph 3 Absatz 4, wird das Wort und durch oder ersetzt. Bis du das auch nur zu einem Text zusammengesetzt hast als Jurist, den du dann verstehst und jetzt mal analysieren kannst, brauchst du schon allein Monate. Also es ist im Prinzip, die Leute entscheiden dort über Dinge, die sie zwar vor sich liegen haben, aber das ist eigentlich ein Kasper der Theater, weil also ich kann das Zeug nicht lesen und ich habe Jura studiert. Ein paar andere können es auch nicht lesen. Also wenn ich jetzt
vor Hieroglyphen sitze. Grundsätzliche Problem der Gesetzgebung.
Naja, der Stellvertreter, es ist schon ein Stellvertreterkonflikt, der sich hier langsam gesellschaftlich bahnbricht, finde ich. Also es gibt immer mehr Menschen, die sagen, und deswegen steht auch Pegida im Übrigen auf der Straße, die sagen, uns rumort der Bauch und wir sind nicht damit einverstanden, was da im Parlament passiert. Das ist ja erstmal jetzt kein verkehrter Ansatz. Warum sie das machen oder ob sie sich jetzt da noch über andere Ärmere drüber stellen, ist wieder eine andere Frage. Ja? Aber mal dieses grundsätzliche Rumoren als durchaus große und ernstzunehmende Bewegung, die wir hier im Westen so völlig beiseite geschoben haben und gesagt haben, ja, das ist so ein ostdeutsches Phänomen. Völliger Quatsch. Ja? Also Der Mensch, der jetzt gerade letzte Nacht an Silvester in mehrere Ausländergruppen reingefahren ist, der hat erstens in Westdeutschland gelebt und zweitens sich diese Gruppen sehr gut ausgesucht. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, darüber will ich gar nicht spekulieren, aber Neofaschismus ist also beileibe kein ostdeutsches Phänomen, das war es nie, aber wir in Westdeutschland haben es deutlich besser gelernt, das zu verschleiern. Und also das sind ja alles, wie soll ich sagen, so eine Art Tabu. Also wenn jetzt du erfahren würdest, dein bester Freund ist beim NSU, dann hättest du auch ein Problem mit dem.
Ja, schon. Na ja, gut. Ach ja, das haben wir vergessen. Bislang haben wir es noch gar nicht angesprochen. Der NSU-Prozess wurde abgeschlossen.
Ja, auch ja, entspannt. Ein großes Thema.
Nach 5 Jahren, muss man sagen.
Ja.
Oder ungefähr?
Also Beate Zschäpe wurde verurteilt.
Ja, 5 Jahre. Felix, unser Faktencheck.
Der Faktencheck. Nee, das kann man so schnell nicht googeln, aber es stimmt schon. Also ich weiß,
5 Jahre, ja doch, 5 Jahre.
Also das ist jetzt was, woran ich gerade denken muss. Und das ist vielleicht auch schön für den Jahresrückblick, auch wenn Angelika schon vor langer Zeit gestorben ist, nicht in diesem Jahr. Mhm. Aber Angelika Lex, die ja die Nebenklage für eine der Opferfamilien dort gemacht hat und vertreten hat, war zusammen mit Sigi Benker ein Paar, die für die Linke in München ganz, ganz wichtig war. Und für die, also wo ich so viele Menschen kenne, die ihren, nicht nur ihren Tod persönlich natürlich betrauert haben, sondern auch auf einer, weil sie so fundamental wichtig war für die Linke, auch als Leitfigur. Mhm. Und das habe ich, also das ist vielleicht mir nach wie vor, ich habe die immer noch im Telefonbuch stehen und ich bringe es nicht fertig, ihren Namen daraus zu löschen.
Mhm. Würde ich auch nicht machen.
Schaffe ich irgendwie nicht. Ich habe bloß 100 Plätze, aber dennoch schaffe ich es nicht. Also den Ehrenplatz kriegt sie wahrscheinlich, solange ich noch lebe.
Aber es ist erstaunlich, dass der Prozess noch sein Ende gefunden hat.
Naja, also das war ja mal grundsätzlich schon so, dem strafprozessualen Ablaufverfahren hier irgendwann zu erwarten.
Ja, nein, doch.
Und also ich finde es ja eigentlich auch gut, dass sowas lange dauert.
Ja, ja.
Naja, man muss sowas wirklich im letzten, kleinsten Detail anschauen. Das ist zwar nicht an jeder Stelle so geschehen, wie man sich es gewünscht hätte, aber ich finde, man sollte sozusagen jede Zeit und jede Liebesmühe aufwenden, um jedes Detail darüber deswegen zu recherchieren, weil es so wichtig ist, solche terroristischen Strukturen in Zukunft auch wirklich, das meine ich jetzt hier auch polizeirechtlich, zu unterbinden. Mhm. Also ich bin jetzt nicht mehr der Anarcho mit 20, der sagt, wir brauchen keine Polizei. Mhm. An der Stelle brauchen wir eine. Mhm. Wir brauchen sie auch bei anderen Gewalttätigkeiten, das ist gar nicht die Frage. Dennoch stellt sich ja hier, wie bei manchen anderen Fällen, die Frage, warum die Polizei hier so lange mit verdeckten Ermittlern gearbeitet hat und so lange dran war. Natürlich greift man da nicht zu, weil man natürlich die eigenen Ermittlungserkenntnisse nicht gefährdet. Das ist klar, dass man das über eine lange Zeit beobachten muss, aber dass man sozusagen verdeckte Ermittler, die keine verdeckten Ermittler sind, sondern sogenannte V-Männer, also letztlich Szenemitglieder, denen man vertraut, weil sie heißen ja Vertrauensmänner, ne? Das alleine ist schon fraglich, also wie sehr kann ich einem V-Mann sozusagen vertrauen? Und wenn man dann in der Praxis anschaut, was die meistens für Informationen liefern, weil die haben ja auch ein Problem, nämlich die müssen einen Markt bedienen,
ja,
und die leben teilweise davon.
Ja, klar. Ich denke aber, der Prozess hat schon in vielen auch gezeigt, wie solche Strukturen entstehen und wie sich die zum Teil wandeln.
Ja.
Ich glaube, das war schon ganz wichtig, dass das auch untersucht wurde.
Absolut. Also wenn man über so lange Zeit hätte man, sage ich mal, einige Beweisstränge vielleicht noch nachverfolgen können. Und da gibt es ja auch unglaublich tolle Interviews mit den Vertretern der Nebenklage. Mhm. Teilweise, glaube ich, habe ich sie auch schon hier auf Radio Lora gehört. Ich würde euch einfach nur anregen und darauf verweisen, weil die deutlich da ist, mehr eingearbeitet
sind. Das gibt es auch als Buch, die NSU-Protokolle. Das habe ich kürzlich gesehen. 5-bändig für 80 Euro oder so.
Wow.
Kann man dann wirklich sich hinsetzen.
Großartig.
Das noch nachlesen.
Und wenn das Geld dann auch noch, weil ich meine, das ist natürlich viel, aber wenn es auch noch irgendwie da gut verwendet wird, wovon ich jetzt mal ausgehe.
Denke ich mal.
Sonst kann man ja aus Gerichtsprotokollen jetzt nicht wirklich Geld ziehen.
Ja, nee, ich denke schon, dass da irgendwie.
Dann ist das eine super Sache.
Ja. Dann würde ich sagen, hören wir noch ein kurzes Musikstück, das du noch mitgebracht hast. Was hören wir jetzt?
Wir haben nochmal Gil Scott-Heron, weil ich ihn so. Also, er ist einfach the blackest Frank ever. Und ich glaube, es ist The Bottle, das er 1970 gemacht hat auf den Straßen in Brooklyn.
Dos, uno, dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running scared? His old man in a bottle. He done quit his 9 to 5. He drink full time. Now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared? His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done.
Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich?
Hallo, Sie hören die Gegensprechanlage auf Radio Lora 92,4. Ja, Sie haben es gerade gehört, schon den Jingle, Sie müssen hier anrufen.
Weil wir sind so traurig sonst.
Und Felix hat gerade den Jingle hier noch rausgesucht. Sie können anrufen und jetzt oder nie. Also wir sind nicht neun live, also ich muss jetzt nicht befürchten. Also jetzt
schnelle Anrufe, Rosso Blue oder Rolle die Millionen, schnell. 3,5 Waschmaschinen, aber nur noch 5 Minuten.
Genau, 089 48 95 23 05. Ich wiederhole es nochmal, 089 48 95 23 05. Ja, heute zu Gast im Studio ist David Herzog. Und wir haben uns gerade einen Rückblick, einen sozialen Rückblick sozusagen.
Weltschmerz.
Und Weltschmerz. Jetzt machen wir vielleicht noch kurz, was uns in Europa aufgefallen oder was dir in Europa aufgefallen ist. Und dann hätte ich noch kurz einen Jahresvorausblick. Was erwartest du in 2019?
Okay. Auch noch in die Glaskugel. was ich phänomenal fand, war sozusagen das Ähnliche wie Rudi Stumpfoll die Obdachlosigkeit beschreibt, nämlich als Phänomen, finde ich auch die Europapolitik seit Jahrzehnten bereits ein Phänomen.
Yeah.
Nämlich ein Phänomen, das eigentlich durch den wirtschaftlichen Zusammenschluss ja die EG und davor noch den Vorläufer,
EWG.
EWG, danke.
Bitte.
Die EWG war ja als europäische Wirtschaftsgemeinschaft eben ein rein wirtschaftlicher Zusammenschluss. Und das merkt man bis heute in der Gesetzgebung. Aber was noch viel schlimmer ist, man merkt es vor allem auf politischer Ebene. Das heißt, wir haben im Prinzip sowas wie, sagen wir mal, Texas 1850 vom politischen Niveau her erreicht. Mhm. Weil wir es einfach auf europäischer Ebene seit Jahrzehnten nicht schaffen, gemeinsame, wirkliche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wenn wir das schaffen würden, rein theoretisch, was ich momentan leider in keinster Weise sehe, wenn ich dieses Europäische Parlament ansehe, wobei da teilweise sogar wirklich sehr kluge und sehr engagierte Köpfe drin sitzen, die halt bloß letztlich keine Entscheidungsbefugnis haben. Das macht die Sache dann relativ wenig sinnvoll. Aber es ist, wenn wir es schaffen würden, auf europäischer Ebene miteinander zu interagieren und tatsächlich Vereinbarungen zu treffen, die wir möglichst homogen auch durchziehen, dann wären wir auch in der Lage, letztlich diesem Bankensystem und diesem Finanzwesen einen Riegel vorzuschieben. Mhm. Nachdem das aber politisch deswegen wahrscheinlich nicht gewollt ist, weil es ökonomisch nicht interessant ist, aber vor allem auch, weil es gesellschaftlich negative Auswirkungen hätte, die man der Wählerschaft nicht verkaufen kann, kommt es halt einfach auch nicht zustande. Wobei ich befürchte, dass es an der europäischen Zusammenarbeit jetzt bestimmt nicht an der Motivation hapert, sondern schlicht und ergreifend an dem nach wie vor etwas pubertären Gebaren der Einzelstaaten, die immer noch sagen, ja, aber für mich gelten halt besondere Regeln. Ja. Mhm. Und ja, so kann man halt aber keinen politischen Raum schaffen, keinen gemeinsamen.
Kommt der Brexit?
Wo ist das Glas?
Ja. Wir haben noch 7 Minuten.
Also die Frage ist eher, wie lange wird May noch überleben? Also das finde ich derzeit eine spannende Frage. Also wie lange wird sie sich halten können? Und es ist klar, dass sie in absehbarer Zeit geht. Die Frage ist, wer schart gerade mit den Hufen im Hintergrund? Da müsste man natürlich jetzt sehr, sehr eng dran sitzen, um da wirklich die einzelnen Verbindungen aufzumachen. Kann katastrophal ausgehen für England. Ich befürchte aber, dass, so organisiert wie in Deutschland eine Revolution durchgeführt wird, indem man sich vorher eine Bahnsteigkarte kauft, so ähnlich wird das Ganze im schlimmsten Fall dann auch organisiert werden. Daran glaube ich dann doch noch. Und die Engländer haben zwar manchmal etwas komische Einfälle, wie beispielsweise, dass sie in Gibraltar eine Freihandelszone haben und dann natürlich Ärger kriegen mit den Spaniern, die ihnen dann versuchen, Steuern abzuknüpfen, ja, was natürlich auf europäischer Ebene eigentlich nicht geht. Also kein Einfuhrzoll jedenfalls. Und natürlich sind sie auch besonders eigen, aber es darf ja eine Gemeinsamkeit der Eigenheiten geben. Ja? Also wir sind ja auch nicht gleich, wenn wir hier die Sendung machen. Und dennoch können wir uns einigen auf so Sachen wie, zuerst sprichst du, dann spreche ich und so. Aber das ist halt, Europa steckt da leider wirklich noch in den Kinderschuhen. Also fast so schlimm wie die UNO.
Was erwartest du sonst noch?
Also ehrlich gesagt, könnte es, ich will das jetzt nicht im nächsten Jahr festmachen, aber ich befürchte, dass wenn die politische Stimmung so weitergeht, also sprich, wenn das Murren in der Bevölkerung sehr groß wird, dass es dann möglicherweise irgendwann kippt. Und was dann passiert, weiß ich nicht, aber eins ist klar, dann ist nichts mehr so wie vorher, weil dann Supermärkte ausgeräumt werden, weil einfach kein Essen mehr da ist oder ähnliches. Und ich will jetzt solche Horrorszenarien wirklich nicht an die Wand malen, aber mir kommt so vor, also ich war in verschiedenen Bürgerkriegsländern, ich habe verschiedene Bürgerkriege miterlebt und die gesellschaftliche Stimmung geht für mich Richtung, insgesamt global Richtung Krieg. Und das ist das erste Mal in meinem Leben von 44 Jahren, dass ich jetzt sagen muss, über einen längeren Zeitraum, das scheint sich dahin zu entwickeln. Mhm. Was dann passiert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also weiß nur, dass ich dann versuche, meine Lieben und meinen Arsch ins Trockene zu kriegen.
In welchem Bürgerkriegsland warst du?
Können wir das auf ein anderes Mal verschieben?
Ja klar,
das kein Problem. Das führt zu lang und vor allem acht Minuten. Außerdem ist es auch kein ganz einfaches Thema.
Ja, nee, na klar. Ist das in Frankreich so mit diesen gelben Westen so ein bisschen
schön,
so ein
schön.
Wie heißt das genau?
Jean. Also Gilles und Jean. Also ich kann auch kein gutes
Französisch.
Ich habe mir das jetzt so angelesen, weil das klingt so intellektuell.
Ist das so ein bisschen ein Vorbote von sowas?
Naja, es war ja in Frankreich schon immer eine ganz andere Kultur, als hier in Deutschland auf die Straße zu gehen. Dort brauchst du halt keine Bahnsteigkarte für die Revolution. Mhm. Ne? Und wenn dann, also man kann sich jetzt über den auslösenden Grund streiten. Natürlich war die Erhöhung der Benzinsteuer ist eigentlich was, was ich der Stadt München umwelttechnisch nur wünsche unter besseren Luft. Aber es wäre jetzt erstmal nicht mein erster Grund, auf die Straße zu gehen. Aber wenn ich merke, dass es hier sehr vielen Menschen im Endeffekt nicht jetzt an dem einzelnen Beispiel der Benzinsteuer, sondern an vielen, vielen anderen Dingen so geht, wie eigentlich hier den Menschen gerade in München, nämlich dass man sich als normaler Handwerker oder als kleiner Anwärter auf ein Beamtentum eine Mietwohnung in München mit einer Kleinfamilie eigentlich nicht leisten kann. Es ist nicht möglich und du musst quasi nicht nur in die Peripherie, weil die ist heutzutage genauso teuer, sondern du musst eigentlich mit dem Zug aus Landshut oder Ingolstadt oder so anfahren, damit du dann in München arbeiten darfst. Mhm. Und ehrlich gesagt, also so diese Teppichbodenatmosphäre, dann, also es wird halt echt immer schlimmer und es gibt so viele Freunde von mir, die ich kenne seit 30 Jahren und die zum großen Teil schon geflohen sind. Mhm. Und ich muss langsam sagen, ich fühle mich hier so wie einer der Stadtmohikaner. Es gibt zwar noch ein paar Freunde da, aber jeder sagt irgendwie, das ist anders als vor 20 Jahren noch. Und die Stimmung ist nicht gut. Und ich habe manchmal das Gefühl, mir geht es noch gut, Gott sei Dank, aber ich habe nur noch depressive Freunde außenrum. Ja. Ich frage mich langsam, woran das liegt. So scheiße ist Bayern ja nicht. Also München eigentlich.
Ja. Ich meine, das ist natürlich jetzt, jetzt hätten wir noch 3 Minuten, aber ja. Ich meine, Wohnungsmarkt in München, das ist einfach genereller Wahnsinn. Also da könnte man 1000 Sendungen machen.
Ja, ich habe eigentlich...
Ja, also ich...
Ich habe kurz vor der Brückenräumung noch eine Presseerklärung eigentlich geschrieben, weil ich da gerade so zu einem Marsch aufblasen wollte, was eigentlich mit der Mietobergrenze passiert ist. Mhm. Also dass da auch sowohl von der Rechtsstelle des Jobcenters wie aber auch vom Sozialreferat in persona Rudolf Stumpfoll eine Wahnsinnsblockadepolitik da war, die dazu geführt hat, dass die Mietobergrenze, nachdem bereits durchs Landessozialgericht festgestellt war, dass die widerrechtlich ist, weitere 2 Jahre allein jetzt erstmal dadurch, dass man eine Wiederzulassungsbeschwerde noch eingereicht hat, von der jedem Juristen klar war, dass sie keinerlei Aussicht hatten auf Erfolg, aber damit wurde das Urteil nicht bestandskräftig für weitere 2 Jahre. Das heißt, weitere 2 Jahre konnten sich die Menschen, die im Hartz IV oder in der Sozialhilfe ihre Rente aufstocken müssen, schlicht und ergreifend Wohnungen im tatsächlich ermietbaren Sektor nicht leisten. Und wenn die aus ihrer Wohnung raus mussten, aus welchen Gründen auch immer, in vielen Fällen werden sie auch gesetzlich dazu aufgefordert, müssen sie. Da hat sich zwar auch hier die Jobcenterleitung auf zwar etwas naive Weise damals, aber dann doch, also schon Brigitte Meyer war das als Sozialreferentin, die damalige, hat sich tatsächlich dafür eingesetzt, die Mietobergrenze bundesweit sozusagen zu umgehen, also für München zu umgehen als Ausnahmeregelung. Das war zwar juristisch nicht möglich, aber man sieht manchmal den zumindest naiven, aber dann doch guten Willen. Ich glaube, wir müssen langsam so, jetzt dürft ihr nicht mehr anrufen. Bäh.
Ja, hallo. Ich bedanke mich, wenn David fürs Kommen.
Ja.
Und vor allem für Felix, für die Technik.
War wunderschön.
Wunderschön.
Guten Ratschläge.
Und das schnelle Googlen.
Ja.
Ja, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
Schönen Abend, ciao.
Programmhinweise.